Und darum habe ich mir gedacht, wäre es doch eine gute Idee, ein paar Gedanken zu dem großen Komplex Abendmahl zu predigen. Was passiert eigentlich beim Abendmahl selbst, wenn wir das nachher einnehmen? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und Glaubensaussagen dazu. Und ich habe das schon mal in meiner allerersten Predigt hier bei euch im Jahr 2015 gesagt, wie ich mir versuche, das zu verdeutlichen. Die Katholiken, die sagen, Brot und Wein werden gewandelt. Das heißt, es sieht aus wie Brot, es riecht wie Brot, schmeckt wie Brot, ist aber vom Wesen her, von der Substantia her, im Abendmahl zu Fleisch von Jesus Christus geworden. Und sie betonen damit, dass Jesus leibhaftig in seiner Gemeinde anwesend ist. Die Lutheraner, die sagen, Brot und Wein werden verwandelt. Das heißt, es sieht aus wie Brot, es riecht wie Brot, schmeckt wie Brot und ist auch vom Wesen her noch Brot, aber gleichzeitig ist es im Abendmahl auch noch Fleisch von Jesus. Und die Lutheraner betonen damit, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich gewesen ist und dass dieses Geheimnis, dieses Mysterium im Abendmahl für uns immer wieder aufs Neue erlebbar wird. Und die Reformierten, die sagen, Brot und Wein sollen uns erinnern. Es sieht aus wie Brot, es riecht wie Brot, es schmeckt wie Brot und es ist auch noch Brot. Und im Abendmahl, wenn wir es einnehmen, erinnert uns Gott durch diese symbolische Handlung an das, was er für uns am Kreuz getan hat. Und die Reformierten betonen damit den evangelistischen Charakter des Abendmahls. Denn wir verkünden ja etwas, wenn wir Abendmahl feiern, weil wir es ankündigen und weil wir es dann in aller Öffentlichkeit tun. Und die Charismatiker, zu denen ich mich erzähle, die Charismatiker sagen, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, die Charismatiker sagen, ganz egal, was es ist, Hauptsache wir fühlen uns gut dabei. Und die Charismatiker betonen damit besonders, dass das Abendmahl eine Wirkung auf die Menschen hat, dass es ja nicht spurlos an uns vorübergeht. Was passiert jetzt, wenn Menschen aus allen vier genannten Gruppen gemeinsam das Abendmahl einnehmen würden? So wird es ja auch bei uns nachher sein, wenn wir hier in der Gemeinde das Abendmahl gemeinsam miteinander einnehmen. Denn nicht jeder von uns, der heute Morgen hier ist, hat dieselbe Auffassung über das Abendmahl tief in sich drin. Rein äußerlich würde sich erstmal gar nichts verändern. Da können wir noch so lange auf unsere theologischen Erkenntnisse pochen. Auch hier gilt, was Paulus im Korintherbrief schreibt, all unsere Erkenntnis ist nur Stückwerk. Aber es geschieht etwas. Davon können wir ausgehen. Und natürlich geschieht im Abendmahl das, was Jesus damit geplant hat, unabhängig von unserer Betrachtungsweise. Aber was auch immer das ist, was da im Abendmahl geschieht, ich denke, es gibt doch etwas Gemeinsames. Etwas, das sich auch in allen unterschiedlichen Abendmahlsverständnissen wiederfindet. Das Abendmahl ist ein Symbol des Scheiterns. Es ist ein Symbol des Kreuzes. Ein Symbol der sich an uns verschwendenden Liebe Gottes. Und deswegen ist das Abendmahl ein Sakrament, weil es ein heiliges Zeichen für Gottes Liebe in einer kaputten Welt ist. Das ist es nämlich, was Sakrament eigentlich bedeutet. Ein heiliges Zeichen in einer kaputten Welt, ein Zeichen von Gottes Liebe. Und wenn Menschen aus all diesen vier vorhin genannten unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen und den dazugehörigen Kirchen gemeinsam das Abendmahl feiern würden, dann wäre das allerdings ein heiliges Zeichen von Gottes Liebe in der zerstrittenen Christenwelt. Das Abendmahl steht für Buße und Umkehr, weil wir allesamt als Sünder an den Tisch des Herrn eingeladen sind. Wir sind als Bedürftige, als solche, denen gedient werden muss, an den Tisch des Herrn eingeladen. Und weil wir das anerkennen, wenn wir seine Einladung annehmen und zum Tisch des Herrn kommen. Wir erkennen an, dass niemand einen Vorteil vor einem anderen hat, weil wir alle in irgendeiner Weise von dem getrennt sind, was uns unbedingt angehen würde, was wir zum Leben brauchen würden und was Gott für uns geplant hat. Und indem Jesus sich uns im Abendmahl in seiner Schwachheit offenbart, in seinem Scheitern, gibt er uns zum einen ein Zeichen, dass er einer von uns ist. Dass er mit uns gleich ist. Und dass wir deswegen keine Angst haben brauchen, zu ihm zu kommen, so wie wir sind. Und gleichzeitig zeigt er uns auch den Weg der göttlichen Stärke, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir es heute zusammen feiern, ja schon wissen, dass er auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Das Abendmahl ist eines der Zeichen, die Gott uns geschenkt hat, um uns daran zu erinnern und zu vergewissern, dass seine Kraft da ist und dass seine Kraft in Schwachheit zur Vollendung kommt. Darum sagt Paulus dann ja auch in 2. Korinther 12, Vers 9, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist so ein Ding, das hat der Paulus geschrieben, das steht in unserer Bibel drin. Jetzt stellt euch einfach mal einen Gottesdienst vor, wo wir das alle machen würden. Einen ganzen Gottesdienst lang, wo wir einander nur erzählen würden, was bei uns alles nicht geklappt hat. Und wo wir schwach sind, wo wir gescheitert sind. Und das würden wir zur Gottes Ehre erzählen. Das wäre doch mal ein Ding. Das wäre irgendwie ganz anders. Und das wäre auch sehr befreiend, wenn man nicht mehr überall so performen muss und sagen muss, ja, man weiß innen drin genau, es hat eigentlich gar nicht geklappt, aber irgendwie muss man es doch noch drehen, dass man doch noch bei dem anderen sagen kann, es hat aber doch irgendwie, bin ich ja doch ein guter Glaubensheld. Ne? Sondern dass man einfach sagen kann, es hat nicht geklappt, aber Jesus ist da und ich hoffe auf ihn und ich lebe immer noch. Ich habe überlebt, ich bin noch da, es geht mir gut. Weil Jesus da ist und nicht, weil ich so toll bin. Und so finden wir das Gemeinsame aller Gläubigen beim Abendmahl nicht in einer einheitlichen Theologie über das Abendmahl, sondern in einer kleinen Szene direkt vor dem Abendmahl, von der uns der Apostel Johannes berichtet. Und das ist die Fußwaschung in Johannes 13, 1-17. Ja, wahrscheinlich habt ihr damit jetzt nicht gerechnet. Wenn es um das Abendmahl geht, dass es da um die Fußwaschung plötzlich geht. Überraschung. Und mit der Fußwaschung hatten die Jünger damals übrigens auch nicht gerechnet. Die waren genauso überrascht. Da waren sie schon so lange mit Jesus unterwegs und hatten so viel mit ihm erlebt und er konnte sie immer noch überraschen. Und das kann Jesus bis heute gut. Er kann auch dich und mich egal wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind, immer wieder neu überraschen. Die Jünger hatten nicht damit gerechnet, vor dem Essen noch die Füße gewaschen zu bekommen, denn sie hatten den Raum an Gründonnerstag ja nur gemietet und Sklaven waren im Preis nicht mit inbegriffen. In Israel gehört es nämlich zum guten Ton, dass Gästen beim Betreten des Hauses Wasser für die Reinigung der Füße vom Staub der Straßen angeboten würde. Allerdings war das eben die Aufgabe eines Sklaven. Und wie im Abendmahl selbst verbinden sich auch hier bei der Fußwaschung Elemente aus dem Alltäglichen mit Elementen des Göttlichen. Füße waschen war in der Regel etwas Unbedeutendes und doch zugleich Notwendiges, so wie jeder alltägliche Dienst, den man so gerne anderen überlässt. Die Jünger selbst hatten nämlich keine Lust, diesen Dienst aneinander und ihrem Herrn Jesus zu tun. Aber nicht im Traum hätten sie daran gedacht, dass Jesus, ihr Meister, ihr Lehrer, ihr Messias, ihnen die Füße waschen würde. Und wir nehmen das heute ja so oft so selbstverständlich hin, wenn wir, was wir da in der Bibel lesen, ja vor allem, weil wir solche Dinge wie die Fußwaschung in der Regel ja gar nicht mehr praktizieren, aber auch, weil wir uns bei vielen Geschichten gar nicht mehr vorstellen können, wie das damals gewirkt haben muss. Darum ziehen wir das Ganze mal eben in die Gegenwart. Angela Merkel hat ja immer wieder mal gesagt, dass sie Deutschland dienen will. Und jetzt stell dir mal einen Moment lang Angela Merkel vor, die Bundeskanzlerin Deutschlands, wie sie öffentlich, vielleicht vor der Gedächtniskirche in Berlin, die Schuhe der Bürger putzt oder eben sogar ihre nackten Füße wäscht. Oder wir brechen es mal runter auf die lokale Ebene und stellen uns vor, dass jetzt gleich die Tür da hinten aufgehen würde und Albrecht Kündiger hereinkommen würde. Mit einer Waschschüssel in der Hand, einem Handtuch über dem Arm und anfangen würde, euch die Füße zu waschen. Ist das schwer vorstellbar? Und wenn das wirklich einmal passieren würde, dann wäre das der absolute Knüller. Ich glaube, wir hätten für Wochen in den Medien kein anderes Thema mehr als das. Ja, und ich denke mir, das ist für uns heute genauso wenig vorstellbar, wie die Jünger sich das bei Jesus vorstellen konnten. Und doch hat Jesus es getan. Obwohl er ungleich mächtiger und würdiger ist als eine Bundeskanzlerin oder ein Bürgermeister oder sagen wir mal ein Pastor oder ein Gemeindeleiter. Und Jesus fordert uns ständig durch seine ausgelebte Lehre heraus. Und wir merken immer wieder, dass wir uns auch in der Gemeinde oft schon so an ganz andere Gedankenmuster gewöhnt haben. Und nirgendwo ist das mehr erkennbar als bei der Frage von Autorität und Dienen. Viele christliche Lehren über Autorität, Leiterschaft und Menschenführung sind nichts weiter als der Versuch, Jesus als dem Herrn der Herren und dem König der Könige weltliche Vorstellungen von Machtausübung unterzujubeln. Führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und auch geistliche Leiter haben damals wie heute ihre Macht an ihrer Möglichkeit gemessen, anderen Befehle geben zu können. Und daran, wie willig Menschen diese Befehle in Gehorsam und Respekt ausführen. Und Jesus stellt dieses Prinzip total auf den Kopf. Er lehrt, was wahre Größe bedeutet. Und er lehrt, mit Demut den anderen zu dienen, das ist wahre Größe und nicht sich dienen zu lassen. Und wie immer lehrt Jesus diese Worte nicht nur, sondern er lebt sie auch aus. Und so kam es zu der Fußwaschung, mit der niemand gerechnet hatte. Wer von euch hat denn eigentlich schon mal eine Fußwaschung erlebt? Wer hat da schon mal mitgemacht? Ja, einige, die haben es schon erlebt. Ich habe es auch schon erlebt und ich finde, weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, es ist so eine ganz merkwürdige Erfahrung, eine Fußwaschung. Und es fiel mir immer schwerer, mir die Füße waschen zu lassen, als die anderen zu waschen. Es ist viel schwerer, da zu sitzen und die Füße da nackt hinzustrecken und jemand kniet vor dir nieder und wäscht dir die Füße. Das ist eine ganz merkwürdige Erfahrung. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich, wenn ich anderen die Füße wasche, wenn ich andere wasche, dann bin ich natürlich der Aktive. Und dann habe ich die Kontrolle über das, was geschieht. Und als Menschen sind wir irgendwie immer darauf gepolt, die Kontrolle zu behalten, auf der Hut zu sein, bei Bewusstsein zu bleiben. Kontrollverlust ist uns ein Graus. Aber entweder wollen wir die Kontrolle behalten oder wir wollen Liebe erleben. Nur eins von beiden geht. In der Fußwaschung geht es darum, dass du zur Ruhe kommst und dir von Jesus den Schmutz von den Füßen waschen lässt, der unweigerlich auf die eigenen Füße kommt, wenn man durch die trockenen, staubigen Straßen vieler Gemeinden geht oder durch den glitschigen Sumpf der Welt. Lasst uns niemals vergessen, dass wir alle Sünder sind, auch nach unserer Bekehrung. Paulus schreibt einmal den Korinthern, die ja unglaublich viel mit Gott erlebt hatten und die Geistesgaben aus dem FF praktizierten und auch sehr viel von sich hielten, sagt er ihnen, was blast ihr euch eigentlich so heilig auf? Ihr seid doch selber unzüchtige Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer und Räuber gewesen. Wir Christen haben doch nur den Ort gefunden, an dem wir von der Sünde reingewaschen werden. Das macht uns nicht besser, es lässt uns nur besser dran sein. Und leider vergessen wir so im Alltag, so mit der Zeit, je länger wir mit Jesus gehen, allzu oft zwei Dinge. Zum einen unsere Sünde, von der uns Gott einmal erlöst hat. Und zum anderen unsere Sünde, von der Gott uns immer wieder neu erlösen muss. Und je öfter wir miteinander das Abendmahl feiern, desto öfter werden wir genau daran wieder erinnert. Denn so sagt es Johannes in seinem ersten Brief allen Christen. Er schreibt seinen Brief ja nicht, die drei Johannesbriefe sind ja nicht an Nichtchristen geschrieben, sondern an Christen, die bereits mit Jesus gehen. Und da sagt er zu ihnen, Wenn wir sagen, wenn wir Christen sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und als solche, die sich immer wieder die Füße schmutzig machen, und sei es nur, weil wir in jeden geistlichen Fettnapf treten, der irgendwo rumsteht, können wir doch froh sein, dass Jesus nicht müde wird, uns immer wieder reinzuwaschen. So wie es dann im Vers 9 heißt, im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und mit dem Abendmahl erinnern wir uns genau daran. Und Jesus sagt dann, dass er uns mit der Fußwaschung ein Beispiel gegeben hat, ein Leitbild, das uns immer vor Augen stehen soll und nach dem wir uns orientieren sollen. Und das griechische Wort dafür heißt Hypodeigma. Und es bedeutet eigentlich ein Muster im Sinne von etwas, das zur Nacheiferung anspornt und anreizen soll. Und solche Handlungsmuster hat uns Gott ja immer wieder gegeben. Und ich will einfach mal ein paar davon nennen. Zum Beispiel die Genesis Basics in 1. Mose 1 und 2. Die sind ein Handlungsmuster, das mich zum Beispiel zu Wachstum, Vervielfältigung und Verantwortung herausfordert, wenn es sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Dann der 10G-Plan aus 2. Mose 20, das sind die 10 Gebote. Ein Handlungsmuster, das jeden Tag schon einmal grundsätzlich strukturiert. Dann die Deuteronomiums-Aktion in 5. Mose 14, die fordert mich auf, zu feiern und all mein Geld auszugeben für Rauschgetränke und Leute einzuladen und eine Party zu schmeißen. Müsst ihr mal nachlesen, ganz toll. Ja. Dann der Jesaja 58-Check verknüpft gesellschaftlich-soziale Verantwortung mit der Verheißung persönlichen Wohlergehens. Da heißt es, brich dem Hungrigen das Brot, gib Obdach, zeige nicht mit dem Finger, lass andere dein Herz finden. Dann wird dein Licht hervortreten und deine Heilung schnell voranschreiten und du ein bewässerter Garten sein. Dann die Lazarus-Mission in Johannes 11, wo Lazarus von den Menschen ausgewickelt werden soll, ist zum Beispiel für mich eine gruppendynamische Perspektive für die Befreiung eines Menschen nach seiner Bekehrung oder Wiederbelebung. Und dann schließlich das Nazareth-Programm, das ich ja hier bei euch über fast ein ganzes Jahr hinweg predigen durfte. Und das sind alles Beispiele für Handlungsmuster, das sind alles Hypodeigmas, Leitbilder, an denen wir uns orientieren sollen. Da sagt Gott, so sollt ihr es auch machen, so wie es da steht, einfach nur nachmachen. So wie man ein Rezept nachkocht oder wie man sich an andere Anleitungen hält. So sollen wir es auch machen. Das ist eine Betriebsanleitung für unser christliches Leben. Und das Handlungsmuster der Fußwaschung ist insofern etwas Besonderes, weil es direkt an der Schwelle zur Leidensgeschichte von Jesus steht und damit an der Schwelle zu unserer Erlösung. Es ist damit schon so etwas wie ein Vermächtnis, das man nicht einfach ignorieren kann. Aber wenn es ein Vermächtnis ist, dann fragen wir Jesus staunend überrascht, gab es denn nichts Wichtigeres, was du deinen Jüngern in der Stunde des Abschieds hättest mitgeben können, als das Füßewaschen? Bedrängen uns denn nicht ganz andere Sorgen, der Friede der Völker, die Zukunft der Welt, die Ernährung der Hungernden, die wachsende Bedrohung der Umwelt? Aber Jesus hat damals wie heute kein anderes Thema als das, den anderen die Füße waschen. Also habe ich mich gefragt, was haben die Füße eigentlich so Besonderes an sich? Und ich will mal ein paar Dinge aufzählen, die ich über Füße herausgefunden habe und die Füße zumindest für mich ganz neu in ein besonderes Licht gestellt haben. Der Fuß erschien bereits zu uralten Zeiten wertvoller und schätzenswerter als beispielsweise der Arm. Die Füße tragen den ganzen Körper. Die Gesundheit des Fußes ist darum lebenswichtig. War der Fuß krank oder schwach, war der ganze Mensch gehemmt, gefesselt, nicht mehr mobil. Die Füße halten uns in Bewegung, sind ein Symbol dafür, dass wir auf dem Weg sind. Laut Statistik läuft der Mensch in seinem Leben circa 2 bis 4 Mal um die Erde herum. An Fußsohle und Zehen finden sich Rezeptoren der Hautsinne in besonders hoher Dichte. In den Reflexzonen der Füße, sagt man darum, spiegeln sich alle Körperteile und Organe wieder. In den Füßen befinden sich ein Viertel aller 206 Knochen des menschlichen Körpers. Und auch zahlreiche Redewendungen, zum Beispiel auf eigenen Füßen stehen, festen Fuß gewinnen und so weiter, belegen die Wichtigkeit des Fußes. Der Fuß ist auch ein Zeichen der Macht, der Herrschaft und des Rechts. Worauf man mit dem Fuß tritt, das ist einem untertan. Die Römer setzten den Sklaven den Fuß in den Nacken. Und aus solchen Vorstellungen des Fußes als Symbol von Macht und Herrschaft ergibt sich dann eben auch die Bedeutung des Fußkusses. Der Fußkuss drückt größte Unterwürfigkeit aus. Nur das mal als ein paar Beispiele für die Bedeutung der Füße. Und wenn jetzt Jesus als der Meister die Waschschüssel nimmt und seinen Jüngern die Füße wäscht, dann werden diese Dinge zu deutlich sprechenden Zeichen und zu einem Symbol christlicher Autoritätsausübung. Verachteter alltäglicher Sklavendienst wird zum Zeichen für Gottes erbarmende Liebe. Denn Jesus schenkt sich selbst, indem er dient. Er gibt sich uns hin, wenn er dient. Und wir können ihn nur empfangen, wenn wir uns von ihm dienen lassen. Und wir können das, was wir empfangen haben, nur weitergeben, wenn wir anderen dienen. Und vielleicht sollten wir statt goldenen Kreuzkettchen lieber goldene Waschschüsseln um den Hals tragen. Das würde vielleicht die Provokation von Gottes Liebe wieder deutlicher machen als die niedliche Schmuckform des Kreuzkettchens. An der Waschschüssel scheiden sich nämlich die Geister. Will ich dem anderen wirklich etwas Gutes tun? Etwas, das der andere gut gebrauchen kann? Etwas, das der andere auch als Gutes identifizieren kann? Oder denke ich bei meinen Handlungen und Aktionen immer nur an meinen eigenen Vorteil, daran, dass ich persönlich wachse oder dass der andere sich dann endlich bekehrt und dass er auch in meine Gemeinde kommt? Mit der Waschschüssel entscheidet sich, ob ich wirklich Frieden will oder nur mehr Macht. Ob ich wirklich Christ sein will oder nur so tue. Ob ich Versöhnung geben will oder nur erwarte. Ob ich mich verändern will oder nur davon rede. Ob ich mich wirklich von Jesus ergreifen lasse oder nur fromm tue. Ob ich den anderen verstehen will oder nur etwas von ihm erfahren will. So ist die Fußwaschung in zweierlei Hinsicht ein Handlungsmuster für uns. Jesus gibt uns damit selbstloses Dienen als Muster und Auftrag zum Handeln und zum Empfangen. Dienen und sich dienen lassen. Was Jesus uns hier aufzeigt und als Leitbild mit auf den Weg gibt, ist dann auch das einzige mir bekannte wirksame Mittel gegen Hochmut und Machtmissbrauch. Wenn wir uns dienen lassen und dann anderen dienen. Und darum gibt es bis heute verschiedene Kirchen, in denen die Fußwaschung regelmäßig als Vorbereitung für das Abendmahl praktiziert wird, zum Beispiel bei den Siebenten-Tags-Adventisten und auch in einigen Pfingstgemeinden. Und so bringen wir ja auch heute Morgen das Abendmahl mit der Fußwaschung in Verbindung. Wir waschen uns zwar nicht die Füße, aber wir reden wenigstens schon mal drüber. Und wer weiß, wie das nächsten Sonntag ist. In Anlehnung an den Dienst Jesu wäscht ja auch der Papst jedes Jahr am Gründonnerstag einigen Gläubigen die Füße. Aber nicht unser aktives Handeln steht bei der Fußwaschung im Vordergrund, sondern das Empfangen dieser Handlung von Jesus selbst. Und das ist gar nicht so einfach, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, eine solche Handlung von jemandem anzunehmen, der so viel höher steht als man selbst. Petrus ging das im ersten Moment ganz genauso. Und da sagt er, was, du willst mir die Füße waschen? Niemals, das kann ich nicht zulassen. Der Herr als Knecht, der Rabbi als Handlanger, der Messias mit dem Fußwaschbecken, der König als Sklave, der soeben Gesalbte und mit Hosianna Empfangene als einer, der im billigen Schurz kniet? Nee, das geht nicht. Das ist undenkbar. Und Jesu Antwort auf das, was Petrus da gesagt hat, ist sehr interessant und auch hart irgendwie. Denn Jesus zwingt ihn nicht. Er stellt ihn nur vor eine Wahl. Und er sagt zu ihm, Petrus, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil mit mir. Und hier begegnet uns auch wieder ein Grundmuster göttlichen Handelns. Gott zwingt niemanden zum Heil. Er legt dem Menschen nur Tod oder Leben vor und konfrontiert ihn damit, so wie in der bekannten Stelle in 5. Mose 30. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Indem ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, seine Ordnung und seine Rechtsbestimmungen zu bewahren, damit du lebst. Jetzt wähle. Und leider haben wir als Christen in der Geschichte an dieser Stelle oft versagt. Wir haben zu den Waffen gegriffen, wir haben Zwangschristianisierung durchgeführt, anstatt zu warten und nur mit dem Wort zur Entscheidung zu rufen. Und dann sagt Jesus zu Petrus, wenn du dich nicht von mir waschen lässt, dann hast du keinen Teil mit mir. Und dieses Wort Teil mit mir haben, das geht zurück auf den alttestamentlichen Begriff Erbteil, bezeichnet auch das Schicksal, das Los. Und Jesus will damit sagen, dann wirst du nicht mit mir zusammen im ewigen Gottesreich sein. Dann wartet kein himmlisches Erbe auf dich. Noch schärfer ausgedrückt, dann gehst du verloren, wenn du dich nicht von mir waschen lässt, wenn du dir nicht von mir dienen lässt. Und das ist etwas, was Jesus auf keinen Fall zulassen will. Er zwingt dich nicht, aber er geht immer weiter nach unten, um dich mit seiner bedingungslosen Liebe doch noch zu überzeugen. Er bleibt an deiner Seite, er geht dir nach. Und so beginnt das 13. Kapitel des Johannesevangeliums, in dem die Geschichte mit der Fußwaschung steht, mit einer ganz genialen Aussage, wie ich finde. Da heißt es, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und Jesus sagt damit, ich werde dich bis zu deinem Ende lieben. Ganz egal, was du tust, egal wie viel Heilung du noch brauchst, egal wie oft du noch jammern oder mich verraten wirst, Jesus wird dich bis zum Ende lieben. Solange du noch atmest, wird Gott dich lieben und einen Weg suchen, dass du heil und glücklich wirst. Gott, ist es doch ganz egal, ob wir katholisch oder lutherisch, reformiert oder charismatisch sind. Gott denkt auch nicht über all die vielen Regeln nach, die manche Gemeinden uns auferlegen oder die unterschiedlichen theologischen Erkenntnisse, die man zum Beispiel in puncto Abendmahl haben kann. Gott interessiert nur eine einzige Sache, ob deine Seele satt ist oder nicht, ob dein Herz heil ist oder noch zerbrochen, ob du gerettet bist und ewiges Leben hast oder noch nicht. Das interessiert Gott, weil er dich mit allen Fasern seines Seins liebt. Und mit dieser Liebe liebt Jesus also dich und mich und auch die Jünger damals bis zum Ende. Das heißt, er macht auch vor der größten Erniedrigung nicht Halt und sagt, na also das ist jetzt mal wirklich zu viel verlangt, ihr Lieben. Ja, ich habe so viel für euch getan. Also jetzt könnt ihr auch mal euren faulen Hintern in Bewegung setzen und mir die Füße waschen. Nein, er hält das alles nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er macht sich selbst zu nichts und nimmt Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und das alles nur, damit du und ich, damit wir einen Teil mit ihm haben, damit wir Anteil an ihm haben und nicht verloren gehen. Und das, ihr Lieben, ist meines Erachtens das Gemeinsame, das wirklich Wichtige, das allen Abendmahlsauffassungen gleich ist. Gott hat für dich und mich den Tisch gedeckt. Und er möchte, dass so viele wie möglich gemeinsam an seinem Tisch Platz nehmen und sich satt essen. Denn wenn wir zusammensitzen in der Gemeinschaft der Heiligen und dabei unsere Herzen verbinden, dann können sich ganz wunderbare Dinge ereignen. Und ich habe darum mal zum Schluss 5 Tische des Herrn beispielhaft herausgegriffen, um uns noch einmal vor Augen zu malen, welche Auswirkungen das Abendmahl, das Eingeladensein an den Tisch des Herrn unter dem Aspekt der Fußwaschung bzw. der dienenden Machtausübung Gottes haben kann. Der erste Tisch des Herrn steht auf einem Hochzeitsfest in der Stadt Kana. Da verwandelte Jesus Wasser in Wein, als den Hochzeitsgästen der Wein ausgegangen war. An diesem Tisch entdecken wir, vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben, dass Gott sich für unser Leben interessiert und dass ihm auch unsere Alltagssorgen nicht egal sind. Der zweite Tisch des Herrn steht im Haus des Oberzöllners Zachäus. Bei dem hatte Jesus sich zum Essen eingeladen. Und an diesem Tisch entdecken wir, dass Jesus uns bedingungslos liebt, ganz egal, was wir angestellt oder verbrochen haben. Und wir entdecken, dass eine solche dienende Liebe uns dazu befähigt, unser Leben wirklich zu verändern und das Böse, das wir angerichtet haben, wieder gut zu machen. Der dritte Tisch des Herrn steht in einem großen Zimmer im Obergeschoss, das mit Polstern ausgestattet ist. Und dort hat Jesus mit den Jüngern das letzte Abendmahl gegessen und seinen Freunden offenbart, dass einer von ihnen ihn verraten wird, dass einer von ihnen ihn verleugnen wird und dass auch die anderen in dieser Nacht an ihm irre werden würden. An diesem Tisch entdecken wir, dass wir Sünder sind und dass wir immer wieder Fehler machen werden, egal wie sehr wir uns auch anstrengen, gut und heilig zu sein. Und wir entdecken an diesem Tisch, dass Jesus für uns betet, damit unser Glaube nicht aufhört. Und dass das der Grund ist, warum wir alle heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sitzen. Weil Jesus in diesem Augenblick für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhört. Der vierte Tisch des Herrn steht am Ufer des Sees Tiberias. Dort hat Jesus den Jüngern Frühstück gemacht und sich ihnen als der Auferstandene offenbart. An diesem Tisch entdecken wir, dass das Leben weitergeht und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. An diesem Frühstückstisch schenkt Jesus den Jüngern nach der dunklen Nacht des Misserfolgs eine neue Lebensperspektive. Und ich finde, zu solchen Frühstücken sollten wir uns als Gemeinde auch viel mehr treffen. Vor der Arbeit noch oder an einem Samstagmorgen mal so richtig ausgiebig. Und von dieser Frühstücksgemeinschaft werden wir dann aufstehen und in der Kraft dieser Speise den vor uns liegenden Tag oder die vor uns liegende Woche aufrecht und mit neuem Lebensmut durchwandern. Und der fünfte Tisch des Herrn schließlich steht in Jerusalem in den Häusern der Gemeindemitglieder. Apostelgeschichte 2, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, feierten also zu Hause ziemlich oft Abendmahl, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. An diesem Tisch entdecken wir schließlich, dass Gemeindewachstum keine Angelegenheit von Plänen oder Strategien ist, sondern eine Angelegenheit von Herzen, die sich aufrichtig miteinander verbinden. Das gemeinsame Essen und Trinken ist für die Gemeindefamilie das zentrale Ereignis, bei dem sich die ganzen heilenden und sonstigen positiv wirkenden Segenskräfte Gottes in den einzelnen Gemeindemitgliedern auswirken können. Abendmahl in diesem Sinne, Abendmahl als eingeladen werden an den Tisch des Herrn, wo sich all diese guten Dinge ereignen können und in uns entfalten können. Abendmahl in diesem Sinne ist ein Sakrament, ist ein heiliges Zeichen für Gottes Liebe in einer kaputten Welt. Im Abendmahl wird Frieden gemacht. Frieden zwischen Gott und den Menschen. Und genau das wünsche ich uns von ganzem Herzen, wenn wir jetzt gleich miteinander das Abendmahl heute feiern. Bevor wir das tun und bevor ich euch nochmal dazu einlade, singen wir aber gemeinsam das Lied »Kommt an den Tisch seiner Gnade«.